HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend.
Was ist mein George Floyd?
Wie heißt er? George Floyd.
Was ist mein George Floyd?
And once again, look, another one dies.
Wir haben das alles einfach satt. Die behandeln uns wie Dreck, von den Polizisten über die Anwälte bis hin zu den Richtern.
Wenn eine Stadt oder ein Bundesstaat sich weigert, die nötigen Schritte zu unternehmen, um das Leben und den Besitz ihrer Einwohner zu schützen, dann werde ich das Militär der Vereinigten Staaten einsetzen und das Problem schnell lösen für sie.
Alles, was Sie auf Twitter schreiben oder was Sie sagen, spricht von Gewalt und Hass. Wir sind es leid, gehasst zu werden.
I pray for justice, forgiveness for the families and the loved ones of George Floyd and everybody else that's been affected by police brutality.
Wir werden den Frieden auf unseren Straßen nicht wiederherstellen, indem die Nationalgarde hier auftaucht. Auch nicht, indem wir die Ausgangssperre verhängen. Wir werden Frieden auf unseren Straßen schaffen, wenn wir uns mit den systematischen Problemen befassen, die das verursacht haben.
Das Land schreit nach Führung. Führung, die uns vereint, uns näher zusammenbringt. Führung, die Schmerz und Trauer schwarzer Gemeinden anerkennt, die seit langer Zeit ein Knie auf dem Hals haben.
Wir haben einen Präsidenten, der aktuell nicht seinen Job macht. Er entzweit uns, das tut weh. Das tut einfach weh. Wir haben das nicht verdient.
Die USA kommen nicht zur Ruhe. Auch in der letzten Nacht sind in vielen Metropolen die Menschen trotz Ausgangssperre auf die Straße gegangen. Die meisten haben friedlich gegen die rassistische Polizeigewalt demonstriert. Seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd ist das Land in Aufruhr. Beobachter sprechen von den größten Unruhen seit der Ermordung Martin Luther Kings im Jahr 1968. Die tiefe Spaltung der amerikanischen Gesellschaft wird wieder sichtbar. Und das alles mitten in der Corona-Pandemie gießt Präsident Trump mit seiner aggressiven Rhetorik und den Drohungen gegen Demonstranten absichtlich Öl ins Feuer, um von seinem Versagen als Corona-Krisenmanager abzulenken? Tiefe Risse, was hilft gegen die Spaltung der Gesellschaft? Diese Frage wollen wir heute betrachten, ausgehend von der aktuellen Lage in den USA. Aber wir wollen auch darüber hinausgehen, denn eine ähnliche Entwicklung kann man auch bei uns in Europa schon erahnen, wenn noch nicht so zugespitzt wie in den USA. Oder muss man vielleicht sagen, noch nicht so zugespitzt? Auch der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn warnte letzte Woche in einem Interview vor einer zunehmenden Spaltung der Gesellschaft. Was hat er damit gemeint? Was kann man dagegen tun? Welche Rolle spielt ein gutes Krisenmanagement? Aber wir wollen beginnen mit der aktuellen Lage in den USA. Thorsten Teichmann war für uns in Washington auf den Straßen.
In Bethesda, einem wohlhabenden Vorort der US-Hauptstadt Washington, stehen Demonstranten am Nachmittag einem Polizeiauto und mehreren Beamten gegenüber. Nur weil die Zeit für die Demonstration vorbei ist, sei der Protest noch lange nicht beendet, sagt Amadou. Die verbliebenen Demonstranten verlangen, dass die Polizei sie weiter durch den Vorort ziehen lässt. Das gesamte politische System ist kaputt. In den USA können weiße Amerikaner Waffen tragen und direkt vor Polizisten demonstrieren. Aber schwarze Amerikaner werden einer Tat beschuldigt, wenn die Polizei sie bereits getötet hat. Ohne Konsequenzen. Das ist das Problem in diesem Land. Die Konfrontation mit Polizeibeamten wiederholt sich jeden Abend im ganzen Land. Seit der Tötung des schwarzen Amerikaners George Floyd durch Polizisten in Minneapolis. Dabei bemühen sich Demonstranten in Houston zum Beispiel, Protestierende zu stoppen, die Steine auf Beamte werfen. So ist es auf Bildern aus Texas zu sehen. In Washington D.C. regen sich Demonstranten über einen Teilnehmer auf, der ein Straßenschild runterreißt. Es ist friedlich, auch nach Beginn der Ausgangssperre. Nur ein Typ hat ein Straßenschild runtergeholt und die Leute haben ihn ausgebuht. Wir versuchen hier, friedlich Wandel zu erzwingen. Die Polizei vor dem Weißen Haus steht zu dem Zeitpunkt weit entfernt, mit Abstand zu den Demonstranten hinter einem Zaun. Für die Anliegen der Kundgebung scheint niemand greifbar. Gestern hatten Justizminister Barr und Präsident Trump den friedlichen Protest mit Tränengas und Gummigeschossen auflösen lassen. Mit Entsetzen haben der frühere Chef des Generalstabs Mullen und Ex-Präsident Bush reagiert. Der ehemalige Vizepräsident Biden gab Trump Nachhilfe.
The right of the people peaceably to assemble.
Es ist das Recht der Menschen, sich friedlich zu versammeln. Das ist eine Grundlage dieses Landes. Mr. President, das ist Amerika. Nicht Pferde, die sich aufstellen, um Demonstranten zu vertreiben. Nicht der Einsatz des Militärs gegen das amerikanische Volk.
Horses rising up on their hind legs to push back peaceful protest. Not using the American military to move against the American people.
Trump hatte gestern mit dem Einsatz des Militärs gedroht, sollten die Gouverneure der Bundesstaaten Unruhen und Plünderungen nicht in den Griff bekommen. Trump sagte, sie müssten die Straße dominieren. Auf die Forderung der Demonstranten geht er nicht ein. Die Polizei in Bethesda, dem Vorort von Washington, trifft eine andere Entscheidung. Sie lässt die verbliebenen Teilnehmer der Kundgebung weiterziehen.
Listen, Carla, you did an outstanding job.
Eine der Organisatorinnen des Protests, Carla, entschuldigt sich bei einem Beamten. Sie müsse sich keine Sorgen machen, versichert er. Carla scheint erleichtert.
I'm not saying people shouldn't have, like, confront the police. They should.
Ich sage ja nicht, dass sich die Leute nicht der Polizei in den Weg stellen sollen. Das sollen sie tun. Aber zuerst wäre schon viel erreicht, wenn wir überhaupt mehr Leute auf die Straße bringen. Fortschritt geht offenbar nur in kleinen Schritten. In Minneapolis, also der Stadt, in der George Floyd bei einer Festnahme getötet worden war, soll jetzt die Arbeit der Polizei der letzten 10 Jahre systematisch aufgearbeitet werden.
Und offenbar gibt es vieles aufzuarbeiten in der Polizeiarbeit der letzten Jahre. Es sind eben nicht nur ein paar bedauerliche Einzelfälle. Margit Meyer ist emeritierte Professorin für Politikwissenschaft am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien der FU Berlin. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Rassistische Polizeigewalt ist für viele Afroamerikaner auch heute noch eine Alltagserfahrung. Was sind die wichtigsten Ursachen dafür?
Das geht weit in die amerikanische Geschichte zurück, eigentlich zu ihrem Ursprung. Denn die Sklaverei stand ja an der Wiege der amerikanischen Republik und wurde erst 250 Jahre später abgeschafft. Aber damit immer noch nicht die weit verbreitete Ideologie der weißen Dominanz, der Überlegenheit der Weißen. Und noch heute sind viele gesellschaftliche Strukturen der USA durchdrungen von dieser Einstellung. Und Schwarze erleben das alltäglich. Und wir kennen alle die Statistiken über die überproportionalen diskriminierenden Erfahrungen, die Schwarze und allerdings auch andere nicht weiße Minoritäten machen müssen.
Und auch Schwarze sind zum Beispiel 3-mal so häufig als Corona-Opfer registriert worden. Auch da sieht man eine Verbindung zur Corona-Krise. Woran liegt das eigentlich, dass Schwarze mehr Opfer sind der Corona-Krise als Weiße?
So ist es. Das ist eine Auswirkung der ganz vielschichtigen und multidimensionalen Diskriminierung, denen Schwarze bis heute unterliegen. Denken Sie an schlechte Viertel, also Wohnorte, die häufig mit problematischen Emissionen, mit schlechterer Luft, mit schlechteren oder überhaupt reduzierten Einkaufsmöglichkeiten, sogenannte Food Deserts, wo man kilometerweit überhaupt kein Gemüse oder frische, gesunde Nahrungsmittel kaufen kann. Und dann haben sie natürlich auch im Arbeitsmarkt die schlechten Karten und sehen sich Jobs ausgesetzt, die ihrer Gesundheit nicht zuträglich sind. Die Liste ist zu lang, um sie hier in ein paar Minuten durchhandeln zu können. Jedenfalls macht sie diese Bedingungen zu vulnerablen Gruppen für so einen aggressiven, vor allem auf die Lungen zielenden Virus.
Nun haben wir in Atlanta auch ein anderes Bild gesehen und auch in anderen Städten, da haben Polizisten ein Zeichen der Solidarität gesetzt und sind vor den Demonstranten in die Knie gegangen. Auch dieses Foto sieht man heute in vielen, vielen Zeitungen. Wie wichtig sind denn solche Gesten in dieser Zeit?
Ja, sie sind durchaus erfrischend, weil man sich ja schon fast gewöhnt an die brutale, manchmal bestialische Art, Menschen mit den eigenen Händen zu Tode kommen zu lassen, wie wir das nun so oft dank der Aufzeichnungen miterleben haben können. Ja, das in manchen lokalen Situationen hat es tatsächlich Polizeireformen gegeben, hat ein Umdenken stattgefunden. Camden zum Beispiel war vor 50 Jahren noch berüchtigt für seine aggressive Polizei und ist heute Vorreiter in Sachen eines polizeilichen Verhaltens, wie es eben zum Schutz der Bürger sein sollte. Allerdings, wenn wir diese, sind ja erstmal vor allem symbolische Aktionen, wenn wir die betrachten, müssen wir wohl auch die Reaktion von den Aktivisten der Black Lives Matter Bewegung wahrnehmen, die sind da noch nicht so überzeugt, ja, weil ihre Alltagserfahrung eine ganz andere Sprache sprechen.
Kann man die Aufstände heute vergleichen mit den Unruhen aus den 60er Jahren nach der Ermordung von Martin Luther King oder eher mit denen aus den 90er Jahren, als es auch zu Gewalt kam?
Ja, ich denke in der Tat, dass es zum ersten Mal sowohl vom Ausmaß, also der Größe, der Intensität und eben der Thematik dieser Proteste, die jetzt über eine Woche aber quer durch das Land zu beobachten sind, dass die jetzt tatsächlich erstmalig an die Dynamik und Brisanz der Bürgerrechtsbewegung heranreichen. Und sie tun das deswegen, weil sie eben das Thema, also die Erbsünde der USA, der Sklaverei und die weiße Vorherrschaft in den Fokus stellen. Sie wollen, das war ja auch vorhin an den Einspielungen zu hören, sie wollen an die systematische Ursache dieser Gesellschaftsspaltung heran. Und sie wollen, dass Schluss ist damit, dass Schwarze nicht nur Bürger zweiter Klasse, sondern nicht mal als Menschen, als gleichwertige Menschen anerkannt werden, dass damit Schluss ist.
Warum ist das nach so vielen Jahren, Jahrhunderten nicht überwunden?
Ja, das hat wiederum eine lange Reihe von Gründen, aber der zentrale Grund ist, dass nichts unternommen worden ist, jetzt im gesellschaftlichen Diskurs, weder von oben noch in den zentralen gesellschaftlichen Institutionen, um diese Erbsünde der USA überhaupt anzuerkennen und da rangehen zu wollen. Es wurde halt immer mit an oberflächlichen Symptomen, an prozeduralen Verbesserungen herumgedoktert, aber nie wurde ins Herz dieser Ungleichbehandlung sich herangetraut.
Professor Margit Meyer, danke bis hierhin. Am Ende der Sendung sprechen wir noch einmal. Tiefe Risse, was hilft gegen die Spaltung der Gesellschaft? Und ein Instrument, das eben auch zu der Spaltung beiträgt, das sind diese wilden Verschwörungstheorien. Auch damit hat ja Donald Trump gespielt, von wegen, das Virus stammt vielleicht aus einem Labor in China und so. Und auch bei uns machen sich langsam so diverse Verschwörungsthesen breit. Vince Ebert hat die gestern Abend im ZDF auf die Schippe genommen. Er erklärt uns mal, wie es zu diesen Thesen kommt.
Wissen Sie, warum diese ganzen idiotischen, hanebüchenen, kranken Verschwörungstheorien, warum die allesamt Blödsinn sind? Also dieser ganze Rotz mit Chemtrails, Hypnoseimpfstoffen, Kapitalakkumulation, Trinkwasserdrogen und, das ist alles Schwachsinn. Wenn es diese riesige, allumfassende, allmächtige, ganz geheime Weltverschwörung denn wirklich gäbe, hätte die doch, allmächtig wie sie ist, verhindert, dass die Aluknallchargen davon erfahren. Oder auch wir. Also, dass wir diese Theorie überhaupt kennen, beweist, dass sie Unsinn sein muss. Das ist doch logisch. Verstehen Sie, sobald wir etwas wissen, ist allein der Umstand, dass wir etwas wissen, der Beweis, dass wir nichts wissen. Das ist logisch. Hat auch schon irgendwer gesagt. Egal, ich fasse zusammen. Jede Verschwörungstheorie, von der Sie erfahren, ist per Definition völliger Blödsinn. Eben weil Sie davon erfahren haben. Das heißt, die Wahrheit, also jetzt die tatsächliche, echte, unverfälschte Wahrheit, die wahre Wahrheit, Director's Cut, Wahrheit komplett, das kann nur jemand wissen, der sie Ihnen eben nicht sagt. Ja, und dieser jemand bin ich.
Horst Evers aus der Sendung Die Anstalt. Gleich hören wir mehr davon. In Deutschland ist die Corona-Pandemie bisher glimpflicher verlaufen als in den USA. Und dennoch gibt es auch bei uns die Sorge vor einer zunehmenden Spaltung der Gesellschaft. Gesundheitsminister Jens Spahn hat in einem Interview gesagt, zu Beginn der Pandemie hätte er ein starkes Wir-Gefühl in Deutschland wahrgenommen. Aber jetzt befürchtet er, der Streit um die Lockerung der Maßnahmen könnte zu einer ähnlichen Polarisierung der Gesellschaft führen, wie die Debatte um die Flüchtlingspolitik vor 5 Jahren. Und er ist nicht der einzige Politiker, der diese Sorgen hat. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet formuliert es ähnlich.
Die einen schicken Blumen als Dank für das Krisenmanagement, andere senden Beschimpfungen. So hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident und Interessent für den CDU-Vorsitz Armin Laschet unlängst im Interview mit der Augsburger Allgemeinen das Spektrum seiner Bürgerpost beschrieben. Laschet nimmt tiefe Gräben in der Gesellschaft wahr und sorgt sich, dass die Corona-Pandemie von einer Gesundheitskrise zum Spaltpilz werden könnte. Viele in der Politik teilen diese Sorge und fragen sich, was tun? Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU zum Beispiel. Er findet unterschiedliche Meinungen zum Thema Anti-Corona-Maßnahmen normal, aber die Frage sei doch:
Wollen wir einander zuhören dabei und verstehen, warum jemand eine andere Position hat als man selbst? Oder ist jeder in seiner Echokammer und es wird immer polarisierter und man beschimpft sich?
Sagte Spahn derselben Zeitung und ergänzte: Alle trügen Verantwortung dafür, dass Diskussionen nicht wieder so polarisierend geführt würden wie beim Thema Migration. Die Grünen wollen hier die Bundesregierung stärker in die Pflicht nehmen und verlangen, es müsse gegen alle Versuche gekämpft werden, die Ausbreitung des Coronavirus dazu zu benutzen, um Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Die grüne Erwartung hier, die Bundesregierung soll die Bevölkerung noch intensiver informieren und darauf achten, Maßnahmen auch wirklich gut zu erklären. Denn gerade die Einschränkung von Bürgerrechten hatte zahlreiche Menschen zu den Demonstrationen gegen Anti-Corona-Maßnahmen getrieben, wo sie zum Teil gemeinsam mit Verschwörungsgläubigen, Corona-Skeptikern und Rechtsextremen protestierten. Zuletzt war hier ein wenig die Luft raus, aber dennoch meint Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder:
Man muss aufpassen, dass ein von vielen gewollter Kritik oder für mehr Freiheit werben, dass das nicht gekapert wird und bewusst benutzt wird von denen, die versuchen, damit politisches Kapital zu schlagen.
Der AfD-Bundestagsabgeordnete Carsten Hilse sieht das anders. Im Gegensatz zu den restlichen Parteien hat die AfD weniger Berührungsängste gegenüber den Demonstrationen.
Das sind einfach Demonstrationen zum wichtigen Thema, zu dem wir auch positionieren haben, die sich teilweise mit den in der Demonstration geforderten überschneiden, teilweise nicht.
Die AfD hatte bereits 2015 von der gesellschaftlichen Polarisierung rund um die Migrations- und Flüchtlingspolitik der Bundesregierung profitiert und schien zuletzt zu versuchen, Kapital aus dem Spaltpotenzial der Demonstrationen zu schlagen. Allerdings hat sich diese Strategie bisher nicht nennenswert ausgezahlt, wohl auch, weil die Kundgebungen zuletzt an Zulauf verloren haben. Die Kanzlerin wiederum hält überhaupt nichts von Spaltung. Sie mahnte etwa in ihrem Videopodcast zu Pfingsten den gesellschaftlichen Zusammenhalt an, um gemeinsam durch die Krise zu kommen.
Wenn wir das hinbekommen, mit den Erfahrungen der letzten Monate immer auch an andere zu denken, fürsorglich zu sein, das wäre was.
Die kürzlich eingeführten Lockerungen sieht Merkel als Erfolg des vorsichtigen Krisenmanagements von Bund und Ländern und der Kooperation der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger. Zusammen eben.
Ich bitte Sie, freuen wir uns über alles, das jetzt wieder geht, und nutzen wir es.
Von einigen Abweichlern einmal abgesehen, setzt die Politik offenbar überwiegend einhellig darauf, dass der Weg aus der Corona-Krise am besten gemeinsam beschritten wird.
Tja, die große Frage ist nur, wie lange diese Gemeinsamkeit noch aufrechtzuerhalten ist, vor allem wenn beim Zurückfahren der Corona-Beschränkung unterschiedliche Wege eingeschlagen werden. Nico Fried ist der Leiter der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung in Berlin. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Also Gesundheitsminister Spahn meint, am Anfang der Pandemie war ein starkes Wir-Gefühl, jetzt drohe die Spaltung. Erleben Sie das ähnlich?
Nein, ehrlich gesagt nicht in dem Ausmaß, wie es hier anklingt. Es gab natürlich in der Hochzeit der Beschränkungen des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens jetzt auch Proteste, die auch von verschiedensten Gruppen da kamen. Aber jetzt, da das gesellschaftliche Leben wieder stärker gelockert wird, habe ich den Eindruck, dass diese Proteste auch nachlassen. Und ehrlich gesagt, wenn man die Leute mal fragen würde, wo ist euer Leben eigentlich noch eingeschränkt, vom Staat durch Regelungen eingeschränkt, dann würden viele wahrscheinlich lange überlegen müssen, wo das überhaupt noch der Fall ist.
Aber Spahn warnt vor einer ähnlichen Polarisierung wie vor 5 Jahren in der Flüchtlingsdebatte. Kann man das vergleichen?
Nein, gegen diesen Vergleich habe ich mich immer schon gewehrt, weil es setzt eine humanitäre Katastrophe gleich mit einem medizinischen Problem. Und das ist schon etwas, was mich sehr stört daran, weil da wollen auch Leute, die mit der Flüchtlingspolitik damals nicht besonders einverstanden waren, hier Parallelen ziehen zu einer medizinischen Herausforderung, zu einer Pandemie, die einfach so nicht gegeben sind. Das sind zwei völlig unterschiedliche Themen. Und ich habe auch nicht den Eindruck, wenn man diesen Vergleich schon zieht, dass die gesellschaftliche Polarisierung so ausgeprägt ist. Es war doch so, dass es hier bei der Bekämpfung von Corona eine ziemlich starke und ziemlich einhellige Unterstützung der Politik gegeben hat. Und auch, ich glaube, die große Mehrheit der Deutschen sieht, dass gerade im Vergleich auch zu anderen Ländern in Europa, von den USA oder solchen Staaten, mal ganz zu schweigen, die Maßnahmen in Deutschland doch eindeutig Erfolg hatten. Selbst das Beispiel Schweden, wo man immer gesagt hat, möglicherweise ist das das Beispiel dafür, dass man es auch hätte anders machen können, entzaubert sich doch dieser Tage vollkommen. Und ich glaube, dieser Blick über die Grenzen allein reicht, um für eine große Mehrheit der Deutschen den Beweis zu erbringen, dass diese Maßnahmen sinnvoll waren. Und dass es jetzt natürlich zu Debatten kommt, wie man aus dieser Geschichte rauskommt, wer dann zum Beispiel auch welche wirtschaftliche Förderung bekommt, das halte ich für normal, aber aushaltbar.
Und man sieht es ja, am Anfang war die Geschlossenheit sehr groß, aber jetzt gerade, wo die Lockerungen kommen, habe ich den Eindruck, beginnt der Streit. Wie weit gehen wir, dürfen Länder eigenständig handeln oder nicht? Driftet es jetzt auseinander?
Ich glaube, es ist grundsätzlich sinnvoll, dass die Länder ihre eigenen Maßnahmen treffen. Was mich immer ein bisschen gestört hat, war, dass viele Ministerpräsidenten daraus so einen Wettstreit gemacht haben. Wer ist der Erste? Wer gibt als Erstes den Tourismus frei? Wer die Gastronomie? Und so weiter. Das war unangenehm. Ich glaube, das hat die Leute auch gestört. Und es hat auch ein bisschen dazu geführt, dass man jetzt doch ein großes Wirrwarr hat, auch gerade in Grenzgebieten zwischen zwei Bundesländern, dass Menschen nicht mehr so ganz wissen, was darf ich jetzt im einen, wie viele Leute darf ich treffen, wie viele Familien und wo sind die Grenzen dann im anderen. Aber auch das ist etwas, was Verwirrung schafft und so, aber glaube ich jetzt nicht zu großem Streit oder gar zu einer Polarisierung führt.
Bis auf ein Thema vielleicht. Ich habe den Eindruck, bei einem Thema liegen die Nerven besonders blank, das sind die Schulen und die Kitas. Was läuft da schief?
Ja, das ist auch verständlich. Das ist das Problem, dass eine große Bevölkerungsgruppe betroffen ist von Einschränkungen und von einem Problem, das die wahrscheinlich schwächste Institution der deutschen Politik lösen müsste, nämlich die Kultusministerkonferenz, die eigentlich in den vergangenen Jahrzehnten noch nie wirklich was zustande gebracht hat. Und die machen jetzt Konzept für Konzept und am Ende macht es dann jedes Land doch wieder anders. Und man sieht einfach auch oder hat gesehen in dieser Krise, dass das Versagen schon in den letzten Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, stattgefunden hat in der Bildungspolitik, für die Kultusminister ja ganz maßgeblich zuständig sind. Wenn Sie allein an die Frage des Online-Unterrichts, des Digitalunterrichts denken während der Zeit des Lockdowns, es kann doch niemand behaupten, dass das in irgendeinem Bundesland, nicht einmal in einem Vorzeigeland wie Bayern, so funktioniert hätte, wie die Politik das gerne gehabt hätte. Die ganzen Plattformen sind alle zusammengebrochen. Es hing im Wesentlichen davon ab, was die Lehrerinnen und Lehrer von sich aus geleistet haben und sonst von gar nichts. Und deswegen verstehe ich auch, dass viele Eltern sich maßlos ärgern über diese Politik und diese Versäumnisse auf dem Gebiet der Schulen und der Kinderbetreuung.
Krisenzeiten sind Regierungszeiten. Die Opposition ist in den letzten Wochen eigentlich kaum wahrgenommen worden. Auf die Dauer kann das ja auch nicht gut sein. Wie kann sich die Opposition jetzt positionieren?
Auf die Dauer kann es nicht gut sein, aber während der Bekämpfung des Virus in seiner stärksten Ausbreitungsphase war es, glaube ich, gut, dass die Opposition auch nicht Opposition um ihre Selbstwillen betrieben hat, sondern gesagt hat, wir halten das für richtig, wir gehen da mit, aber irgendwann ist dann auch der Punkt erreicht, wo wir die Frage stellen, macht das alles noch Sinn? Wenn man mal ganz ehrlich ist, hat ja Christian Lindner von der FDP, der sicher für viele kein Sympathieträger sein mag, einige Forderungen frühzeitig gestellt, die Ministerpräsidenten dann später nach und nach alle erfüllt haben. Insofern ist es schon erstaunlich, dass die FDP als Partei in den Umfragen so schlecht dasteht. Aber es zeigt eben auch, dass viele Bürgerinnen und Bürger lange auch festhalten wollen an diesem Gefühl, dass man gemeinsam gegen diese Krise vorgeht. Aber es wird sich jetzt wieder normalisieren. Die Grünen zum Beispiel werden sicherlich in den nächsten Tagen, wenn über das Konjunkturpaket, so es denn endlich mal kommt, gestritten wird über Klimaschutz und die Berücksichtigung von Umweltaspekten, werden die Grünen sicher wieder stärker wahrgenommen werden, möglicherweise auch die Linke, wenn es um die Fragen von sozialer Verteilung geht. Und die einzige Partei, die in dieser Krise eigentlich keinen Fuß auf den Boden bekommen hat, das ist die AfD, aber ich wüsste jetzt nicht, was mich daran stören sollte.
Was wäre also Ihr Ratschlag an die Politik? Was müsste man jetzt beachten, um einer gesellschaftlichen Spaltung entgegenzuwirken?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass einige Dinge, die man in dieser Krise ganz deutlich erkannt hat, die auch vielen Politikern, aber auch vielen Normalbürgern klar geworden sind, dass die auch zu Folgerungen führen. Als Beispiel mal die ganzen Jobs, die man als systemrelevant erkannt hat. Ja, Verkäuferinnen und Verkäufer, Pfleger, Krankenhauspersonal, Lastwagenfahrer. Das sind alles Berufe, ohne die es jetzt in dieser Krise deutlich schwieriger abgegangen wäre. Und ich glaube, man muss aufpassen, dass man die jetzt nicht über mehrere Wochen und Monate immer beklatscht hat und für unerlässlich erklärt hat, sondern das muss sich einfach auch in einer Anerkennung, die auch den Geldbeutel umfasst, dann in den nächsten Monaten und Jahren kenntlich machen. Und es wäre fatal, und das könnte wirklich schlimme Folgen haben, wenn es jetzt dann in ein paar Monaten heißt, wenn dann zum Beispiel Krankenpfleger nachfragen, was heißt denn das jetzt eigentlich für uns, für unsere Ausbildung, für unsere Vergütung, für unsere Perspektiven im Beruf, wenn es dann heißt, naja, das fänden wir schon eigentlich ganz gut, aber es ist leider, leider jetzt kein Geld da, weil wir erstmal eine Kaufprämie für Autokonzerne auflegen mussten.
Das war Nico Fried von der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank. Und wir machen weiter mit unserer Verschwörungstheorie zur Verschwörungstheorie. Horst Evers.
Vertrauen Sie mir, denn ich werde Ihnen die Wahrheit nicht verraten, obwohl ich sie weiß. Aber ich sage nichts, was beweist, dass es sich bei mir nicht um seine wirre, wahnsinnige Verschwörungstheorie handelt. Oder haben Sie schon jemals einen Verschwörungstheoretiker erlebt, der die Klappe halten kann? Also, bitte, den Mund halten nur die, die wirklich was wissen. Stille Wasser sind still. Also seien Sie vernünftig und folgen Sie mir und meiner Wahrheit. Denn eine Wahrheit, die man Ihnen nicht verraten hat, kann sich auch niemals als Lüge herausstellen. Mal logisch denken. Na, da, ich weiß, natürlich, ich weiß, was Sie jetzt denken. Natürlich weiß ich. Ich weiß übrigens immer, was alle Menschen denken. Schon seit 17 Jahren, seit ich bei Gewitter mal Kaffee getrunken habe und durchs geschlossene Fenster der Blitz in die Kaffeetasse, während ich, seitdem weiß ich, was alle Menschen denken. Nur eben leider nicht, wann sie es denken. Das ist schon schade, aber auch egal. Also, jetzt weiß ich zumindest genau, was Sie denken. Sie denken, wow, super Trick von der Kanaille. Hey, der weiß doch die Wahrheit gar nicht. Woher will er das auch? Also der behauptet das nur. Weil man das Gegenteil ja nicht beweisen kann. Weil er die Wahrheit ja nicht verrät. Herr Schlawiner, das denken Sie, ne? Seien Sie ehrlich, das denken Sie. Und das finde ich richtig. Das finde ich sowas, dass Sie misstrauisch sind. Das ist richtig. Ja, natürlich haben Sie Zweifel. Selber denken, das ist ja, also denken Sie selber. Und zwar das, was ich Ihnen sage.
So einfach ist das mit den Verschwörungstheorien. HR2 Kultur, der Tag. Tiefe Risse. Was hilft gegen die Spaltung der Gesellschaft? Deutschland geht es in der Corona-Krise noch vergleichsweise gut. Dafür brauchen wir gar nicht erst den Vergleich mit den USA zu bemühen. Wir müssen uns nur die Lage in den Nachbarländern anschauen. Frankreich zum Beispiel zeigt die Spaltung der Gesellschaft noch viel deutlicher. Und das trotz oder vielleicht sogar wegen des jungen, dynamischen Präsidenten, der doch eigentlich aufräumen wollte mit den ganzen verfilzten Strukturen. Strukturen im Land. Martin Bohne.
Am Abend des 7. Mai 2017 ließ sich Emmanuel Macron als Wahlsieger feiern. Und er versprach seinen jubelnden Anhängern einen kompletten Neuanfang für Frankreich. Die Szene erscheint heute wie aus der Zeit gefallen. Zwar setzte der junge Präsident anfangs tatsächlich etliche der versprochenen Reformen durch. Aber schon nach anderthalb Jahren kam der Expresszug ins Stocken. Erst brachen wie aus dem Nichts die Proteste der Gelbwesten aus, dann legten Streiks der Verkehrsbetriebe das Land 6 Wochen lang lahm. Aus Protest gegen die von Macron gewollte Rentenreform. Die Beliebtheitswerte des Präsidenten gingen in den Keller. Und nun Corona. Vom Reformmodus in den Krisenmodus. Der Politologe Bruno Cotres. Ja, ganz klar, seit anderthalb Jahren befindet sich Frankreich in einem permanenten Krisenzustand. Eine schnelle Abfolge von sehr tiefen und sehr schweren Krisen. Und die haben das Projekt von Emmanuel Macron aus der Bahn geworfen. Zu Beginn der Corona-Krise konnte der Präsident durch ein entschlossenes Auftreten erst einmal punkten. Wir befinden uns im Krieg. Der Feind ist da, unsichtbar, nicht greifbar, aber er breitet sich aus. Das erfordert unsere totale Mobilmachung. Wir sind im Krieg. Die Versöhnung der Franzosen mit ihrem Präsidenten hielt aber nicht lange an. In kaum einem anderen Land ist das Vertrauen in die Regierenden, dass sie die Pandemie in den Griff bekommen, so gering. In kaum einem anderen Land bekommen die Regierenden so schlechte Noten. Bruno Cotres erklärt das mit großen handwerklichen Fehlern. Gleich zu Anfang der Krise haben wir in Frankreich eine sehr chaotische und schlechte Kommunikation der Regierung erlebt. Zu viele Minister haben zu viele widersprüchliche Dinge gesagt. Und vor allem haben die Leute das Gefühl, dass man sie in der Frage der Schutzmasken bewusst belogen hat. Angeblich sollten die nichts nützen, aber damit habe man, so die Überzeugung der Leute, nur den Mangel an Masken kaschieren wollen. Deswegen haben sich die Zweifel an der Kompetenz und an der Aufrichtigkeit der Regierung in der sanitären Krise festgesetzt. Macron ist in diesen Krisentagen scheinbar allgegenwärtig. Er besucht Krankenhäuser und Schulen, spricht mit Wissenschaftlern und Künstlern. Aber die Rolle des einfühlsamen Landesvaters nehmen ihm die meisten Franzosen nicht ab. Das Image von Emmanuel Macron bei den Franzosen ist extrem gespalten. Eine Minderheit feiert ihn als dynamischen Reformer. Aber die große Mehrheit hält ihn für unfähig, das Volk zu verstehen. Alle geplanten Reformen, allen voran die ungeliebte Rentenreform, hat Macron zu Beginn der Corona-Krise offiziell auf Eis gelegt. Und der Politologe Bruno Cotres kann sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Präsident die Rentenreform in den letzten beiden Jahren seiner Amtszeit noch einmal aufgreifen wird.
Und das alles, obwohl die Notwendigkeit einer Rentenreform in Frankreich eigentlich unumstritten ist. Schauen wir uns also noch ein weiteres Land an. Spanien leidet sehr unter der Corona-Pandemie. Bis heute sind nach offiziellen Zahlen etwa 27.000 Tote in Spanien zu beklagen. Das bedeutet, in einem Land mit gut halb so vielen Einwohnern wie Deutschland dreimal so viel Tote. Und der Shutdown in Spanien war wesentlich schärfer als in Deutschland. Marc Dugge in Madrid. Wie ist dort die Stimmung im Augenblick? Wurde das Wir-Gefühl gestärkt durch die Krise oder die Spaltung vertieft?
Ganz unterschiedlich. Am Anfang war es, glaube ich, schon das Wir-Gefühl, was gestärkt wurde. Die Spanier haben ja gemeinsam diesen Virus überstanden. Man muss sagen, es hatte ja hier eine besonders starke Ausgangssperre gegeben. Und die Menschen haben sich gegenseitig auch ermutigt, sich Mut gemacht, angefeuert, quasi über die Balkons hinweg durchzuhalten und den Mut nicht zu verlieren. Das waren sehr rührende Szenen am Anfang gerade dieser Ausgangssperre. Aber im Laufe der Zeit ist dann doch der tiefe Graben sichtbar geworden, der Spanien schon immer durchtrennt. Der Graben zwischen der Rechten und der Linken in Spanien. Die stehen sich weiterhin ziemlich unversöhnlich gegenüber, gerade eben auch im Parlament. Also die Politiker bekämpfen sich geradezu auf dem Parkett. Und das hat dann die Atmosphäre durchaus auch nachhaltig verändert.
Das heißt, Sie würden schon auch sagen, in Spanien gibt es eine Spaltung der Gesellschaft, in diesem Fall zwischen tief links und tief rechts. Und die wird durch die Krise deutlicher?
Ja, also die ist auf jeden Fall wieder deutlich geworden. Diese Spaltung gab es immer, in unterschiedlicher Stärke war sie sichtbar, aber seit Pedro Sanchez, der sozialistische Ministerpräsident, an der Macht ist, hat sich das wieder verschärft. Ich denke, es hat auch damit zu tun, dass eben eine neue Partei aufs Tableau gekommen ist, die rechtsextreme Partei Vox, die schon auch den Diskurs der Konservativen jetzt mitprägt. Also Pablo Casado, der Chef der konservativen Partei, gibt sich aggressiv und sehr scharf gegenüber Pedro Sanchez wohl auch, um Wähler wieder zurückzugewinnen, die ihm sonst möglicherweise in Richtung Rechtsextreme abdriften würden.
Nun sagt man ja eigentlich, Krisenzeiten sind Regierungszeiten, so zumindest war es in Deutschland. Gilt das in diesem Fall für Spanien nicht? Hat man sich da nicht hinter die Regierung versammelt?
Nicht wirklich. Also tatsächlich ist es bemerkenswert, wie schlecht die Zustimmung der Spanier für die Arbeit der Regierung ist. Also es gab eine internationale Umfrage des Ipso-Instituts Ende April und demnach ist nur gut ein Drittel der Spanier zufrieden mit dem Krisenmanagement der Regierung. In Deutschland sind es dagegen 3/4. Also da merkt man, wie viel weniger Vertrauen die Menschen in die Arbeit der Regierung haben. Die Regierung hier hat es allerdings auch nicht leicht, denn sie ist eine Minderheitsregierung. Sie muss sich im Parlament immer wieder die Mehrheiten zusammensuchen, um beispielsweise diesen Alarmzustand immer wieder auch vorzuschreiben. Das ist auch gerade heute der Fall. Heute wird der Alarmzustand vom Parlament zum letzten Mal mutmaßlich verabschiedet. Wahrscheinlich geschieht das heute auch bis zum Abend. Wir haben es hier in Spanien einfach mit einer sehr viel schwierigeren Situation für die herrschende Regierung zu tun.
Was ist das Schwierigere? Weil es so viel schlimmer ist, medizinisch gesehen, oder weil es auch so weit auseinanderklafft? In Madrid und in Barcelona sind die Opferzahlen sehr hoch, auf den Balearischen Inseln zum Beispiel sehr niedrig.
Mhm. Genau, also wir haben natürlich hier auch wirklich einen Flickenteppich, muss man sagen, auch mit Kompetenzen. Und während Madrid unheimlich hohe Opferzahlen zu beklagen hat, also die Rede ist von 15.000 und wenn Sie vorhin gesagt haben, 27.000 Tote, wenn wir uns die Zahlen angucken, kann es schon sein, wenn man so im Schnitt auf die Übersterblichkeit guckt, dass wir sogar 48.000 Tote zu beklagen haben in Spanien, dann ist dieses Unglück einfach auch sehr nah. Also hier in Madrid beispielsweise sagte mir gestern eine Freundin, sie kennt alleine 20 Menschen, die am Coronavirus erkrankt sind und von denen sind 5 gestorben. Also das ist eine Krankheit, die anders als in Deutschland für mein Gefühl durchaus auch den Erlebnishorizont der Spanier viel mehr berührt und deswegen auch ein Gefühl der Betroffenheit viel mehr gefördert hat. Aber es ist eben auch hier durch diese sehr föderale Struktur in Spanien auch begründet, dass die Regierung auch aus den Regionen unter Beschuss steht. Also dass beispielsweise der katalanische Regionalpräsident Quim Torra sagt, wir in Katalonien hätten diese Krise viel besser gemeistert, wenn wir ein unabhängiger Staat wären. Teilweise haben die verschiedenen Regionen auch nicht 1:1 mit der Regierung dann kooperiert. Also auch aus diesen Regionen hat die Regierung dann sehr viel Gegenwind bekommen.
Welche Fehler kreidet man der Zentralregierung in Madrid noch so an?
Also ich denke, ein ganz großer Schwachpunkt für die derzeitige Regierung ist ihr Verhalten gegenüber dieser Pandemie in der ersten Zeit, als Spanien also von dem Virus überrollt worden ist, Anfang März, dass also diese Regierung am 8. März noch eine große Frauenrechtsdemonstration genehmigt hat, bei der 120.000 Menschen teilgenommen haben, das hat der Regierung sehr, sehr viel Kritik eingebracht. Denn offensichtlich hätte man damals, so sagt es zumindest die Opposition, schon wissen müssen, auf was man sich da einlässt. Man hätte diese Demonstration absagen müssen, wenngleich auch andere Fußballspiele beispielsweise oder auch ein großer Kongress der rechtsextremen Partei Vox auch noch stattgefunden hat. So wirft man es doch der Regierung vor, dass sie da nicht mit Augenmaß gehandelt hat und nicht vorausschauend genug gehandelt hat. Allerdings haben auch in Spanien die verschiedenen Regionen sehr viel Verantwortung in dieser Krise getragen, denn bei ihnen liegt die Kompetenz für das Gesundheitssystem. Und in Madrid muss sich jetzt die konservative Präsidentin der Region Madrid eben auch sehr viele Vorwürfe gefallen lassen. Wieso waren die Krankenhäuser so schlecht ausgestattet? Wieso gab es nicht genug Masken? Warum wurden Masken bestellt, die erwiesenermaßen nicht tauglich waren? Die hatten kein Gütesiegel. Und da wurden Millionen versenkt, muss man sagen. Auch ähnliche Dinge haben wir auch in Deutschland erlebt, aber hier in diesem sehr gespaltenen Land werden solche Vergehen oder solche Fehler natürlich umso heftiger angekreidet.
Wie schauen dann die Spanier in dieser Situation auf Deutschland?
Mit viel Neid. Ich glaube, das kann man so sagen. In der ersten Zeit habe ich das oft gehört, dass Spanier gesagt haben, ihr macht es doch besser. Wieso habt ihr denn eigentlich so wenige Opferzahlen? Wieso habt ihr so wenige Fälle? Wieso kriegt ihr das besser in den Griff? Klar ist natürlich, dass wir in Deutschland viel mehr Intensivbetten, viel mehr Kapazitäten hatten als in dem doch sehr kaputt gesparten Gesundheitssystem hier in Spanien in den letzten Jahren und auch mehr Hilfskräfte. Und trotzdem, dieses sehr zersplitterte politische System, diese Spaltung, mag auch dafür gesorgt haben, dass eben nicht alle an einem Strang gezogen haben, um diese Situation so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen. Es gibt auch Epidemiologen, die hier sagen, dass die Ausgangssperre so strikt war, so hart war, ist auch dem Umstand geschuldet, dass man sich nichts von der Opposition hat vorwerfen lassen wollen, keine Schwäche zeigen wollte. Um es dann also, was man am Anfang quasi versäumt hat, um es dann doppelt gut zu machen. Und die Zahlen geben immerhin ja recht. Also das Infektionsgeschehen in Spanien ist ja mittlerweile wieder sehr niedrig, Gott sei Dank. Und alles wartet jetzt gespannt auf die Zeit des Tourismus im Sommer, der ja ab dem 1. Juli ablaufen wird.
Das war unser Korrespondent Marc Dugge aus Madrid. Vielen Dank. Und was wird nun aus dieser gefährlichen Verschwörungstheorie, die Horst Evers gestern in der ZDF-Sendung Die Anstalt verbreitet hat? Hier ist die Auflösung.
Die Wahl der richtigen Verschwörungstheorie ist Vertrauenssache. Sie kennen mich praktisch gar nicht und sollen ein Weltbild von mir übernehmen? Hallo? Also, und deshalb mache ich jetzt etwas sehr, sehr Mutiges. Denn ich werde Ihnen die Wahrheit doch verraten. Ja, das werde ich. Da gucken Sie, ne? Ja, hätten Sie nicht? Natürlich, aber ich mach's. Ja, aber nicht hier. Das wäre jetzt in diesem Rahmen öffentlich-rechtlich, um Gottes Willen. Nein, das wäre zu gefährlich. Ja, für Sie und für mich, aber vor allem für Sie. Vor allem, und ich will Sie ja nicht gefährden. Denn Ihre Sicherheit liegt mir am meisten. Ihre Sicherheit, darum geht's ja. Dass Sie sicher, und daher muss ich ja erst in eine andere Position kommen. Damit ich das machen kann, für uns. Auf ein anderes Level muss ich kommen. Damit man mich nicht mehr mundtot machen kann. Too big to fail. Das muss ich werden, damit ich dann die Wahrheit sagen kann. Too big to, und dafür bräuchte ich halt erstmal Unterstützung. Unterstützung und vor allem aber Geld. Also im Wesentlichen bräuchte ich eigentlich Geld. Also um mal so einen groben Eindruck, viel. Ich bräuchte viel Geld. Also ich hab so das schon mal das vorbereitet, wenn man das einblenden kann, ein Spendenkonto. Und wenn ich da insgesamt, also im Groben würde ich sagen, wenn es viel Geld ist, also dann könnte ich dann auch die Wahrheit verraten. Und das, aber man muss sagen, die Zeit drängt. Es ist, also machen Sie schnell, weil ich bin jetzt in der Tat, also wegen Corona mit der Miete auch schon so ein bisschen in Rückstand.
Daher weht der Wind. Und natürlich ist es nicht ganz so einfach mit den Verschwörungstheorien, weil die ja oft auch mit einem kleinen Fünkchen Wahrheit garniert sind. Das macht es ja so kompliziert. Und so werden auch in Deutschland manche Demonstrationen zurzeit unterwandert mit krusen Thesen. Das ist eine komische Mischung gerade auf den Straßen. Die einen demonstrieren, weil sie einfach wieder feiern gehen dürfen wollen, und die anderen wittern die große Weltverschwörung. Die Teilnehmer der Anti-Corona-Demos sorgen auch für Spaltung, und die kommen aus sehr unterschiedlichen Ecken. Das zeigt uns Marcel Sommer.
Da sind zuerst die sich um ihre Grundrechte sorgen. Vor allem das Recht auf Versammlungsfreiheit. Denn darüber, mit welchen Einschränkungen Demos trotz Corona stattfinden dürfen, gab es Streit. In Frankfurt löste die Polizei im April eine Demo für Flüchtlinge auf, weil aus ihrer Sicht die Demonstranten nicht genug Abstand zu Passanten einhielten. Verfassungsrechtler kritisierten das Vorgehen der Polizei. In Gießen demonstrierten auch im April rund 50 Menschen für ihr Recht auf Versammlungen, nachdem das Bundesverfassungsgericht klargestellt hatte, ja, Demos trotz Pandemie sind erlaubt. Dann kamen die Demos, die sich explizit gegen alle Corona-Einschränkungen richteten. Dort vermischen sich mehrere Gruppen. Esoteriker, Verschwörungstheoretiker, Rechtsextremisten, aber auch Menschen, die einfach nur persönlich betroffen sind. So zum Beispiel auf einer Demo im Mai im thüringischen Gera.
Meine Frau ist in einem Pflegeheim seit Mitte Dezember. Ich bin 84, sie auch. Und ich habe sie schon 8 Wochen nicht gesehen. Es ist eine seelische Folter, sage ich Ihnen. Ich bin jeden Tag hingegangen und jetzt lauere ich, dass ich kann.
Der Rentner erzählt von seinem Leiden in der Corona-Isolation. Kurz darauf wird er von einem anderen Mann niedergebrüllt.
Dank Merkel-Regime.
Ja,
wir hatten vor 2 Jahren eine Influenza. Da war die Sterberate bei weitem höher. Da hat sich keine Sau dafür interessiert. Nicht eine einzige Sau. Und heute wird ein Lockdown veranstaltet. Lass dich doch nicht veralbern.
Diese Szene zeigt, welche unterschiedlichen Interessen auf den Corona-Demos aufeinandertreffen. Es kommen eben nicht nur persönlich Betroffene, sondern auch Gruppen, die die Gesellschaft spalten wollen. In geschlossenen Chatgruppen werden teils wirre Theorien verbreitet. Das Virus existiert nicht oder Bill Gates will uns allen mit einer Zwangsimpfung Mikrochips einpflanzen. Auch Prominente wie Sänger Xavier Naidoo und Kochbuchautor Attila Hildmann verbreiten in diesen Tagen Verschwörungstheorien, die die Demos befeuern. Mittlerweile gibt es sogar eine Bewegung, die zur Partei werden möchte, Widerstand 2020. Sie wurde mitgegründet von einem HNO-Arzt aus Baden-Württemberg, Bodo Schiffmann. In seinem YouTube-Kanal spielt er die Gefahr des Coronavirus herunter.
Ich mache mir Sorgen um unsere Kanzlerin, weil unsere Kanzlerin hat gerade jetzt wieder gesagt, dass wir uns am Anfang der Pandemie befinden und hat das mit dem Ende der Pandemie verwechselt. Ich finde, man sollte sich auch als Arzt hier Sorgen machen und würde sie auch bitten, dass sie sich dann vielleicht auch Hilfe holt. Das würde mich beruhigen.
Aber es geht noch krasser. Immer wieder fallen Teilnehmer auf den Hygienedemos mit rechtsextremen, teilweise antisemitischen Sprüchen auf. Zuletzt trugen Teilnehmer auf Corona-Demos in München einen gelben Davidstern mit der Aufschrift Ungeimpft. Sie verglichen die heutige Zeit also mit der Judenverfolgung im Dritten Reich. Wer bei den sogenannten Hygienedemos mitläuft, macht sich womöglich gemein mit Antisemiten und Verfassungsfeinden. Und dann gibt es auf Corona-Demos auch noch die Hedonisten, so wie am vergangenen Pfingstwochenende in Berlin. Am Sonntag schwammen auf dem Landwehrkanal mehr als 300 Schlauchboote und darin feierten mehr als 1000 Menschen zu Technomusik eine schwimmende Party. Sie wollten sich für Clubs und Festivals in der Corona-Krise einsetzen. Viele ärgern sich, dass so eine Großveranstaltung trotz des Coronavirus stattfinden konnte. An einem Boot hing auch noch der Protestslogan »I can't breathe«, ein Bezug zu den Protesten gegen Polizeigewalt in den USA. Das kann man zynisch finden, denn eigentlich ging es bei dem Rave vielen um den relativ banalen Wunsch, endlich mal wieder feiern zu gehen.
Was natürlich auch ein legitimer Wunsch ist, aber da sehen wir, wie groß die Diskrepanz ist zwischen unseren Sorgen und denen zum Beispiel in den USA. Wir sind jetzt noch einmal verbunden mit Professor Margit Meyer, mit der wir zu Beginn der Lage über die Lage in den USA gesprochen haben. Denn sie ist auch Co-Autorin des Buches Urban Uprising. Darin vergleichen sie städtische Proteste in zahlreichen europäischen Ländern. Was empfinden Sie, wenn Sie von diesen neuen Demonstrationen in Deutschland hören, diese seltsame Mischung? Ist das der Beginn einer Bewegung oder ein Strohfeuer oder wie erleben Sie das gerade?
Ja, ich finde es äußerst interessant, wer hierzulande gegen die einschränkenden Maßnahmen der Regierung opponiert. Im Vergleich beispielsweise zu den USA. In den USA will ja vor allem Trump, der Präsident selbst, irgendwelche die Wirtschaft einschränkenden Regeln auf der Stelle abschaffen, damit die Wirtschaft schnell wieder floriert. Während hierzulande, Sie haben das breite Spektrum ja sehr schön aufgefächert, kann ich noch nicht so recht absehen, was sich da herausschälen wird oder ob sich überhaupt eine dominante Linie herausschälen wird. Was ich sehe und häufig in den Medien etwas unterbelichtet ist, sind die Proteste, die sich gegen die Einschränkung von Bürgerrechten, die ja inklusive der Maßnahmen daherkommen, und auch die Proteste, die die Sorte Maßnahmen, die halt Bailouts für Automobilindustrie, Luftfahrtindustrie und so weiter sind, anstatt tatsächlich Bailouts für die systemrelevanten Arbeiter und Maßnahmen, die vor allem den armen Familien, die ja vor allem denen mit Kindern sehr betroffen waren von den Einschränkungen. Also eine sehr breite Palette und ich würde hoffen, dass Letztere dabei in den Vordergrund kommen und nicht die antisemitisch oder rechtsextremen.
Das heißt, Sie befürchten, wenn wir jetzt große wirtschaftliche Maßnahmen vornehmen, dass da möglicherweise die falschen Schwerpunkte gesetzt werden, um eine Spaltung der Gesellschaft zu verhindern?
Es ist ja noch nicht ganz klar, aber deutet sich an, dass die Chance für ein Wandel in unserer Mobilität und auch die anderen Öffnungen, die die Pandemie sichtbar hat werden lassen, was den Klimawandel betrifft und so weiter, dass diese Chancen nicht ergriffen werden, weil die Lobby der Autoindustrie so stark ist und so weiter, ja.
Sie befassen sich in Ihrem Buch mit städtischen sozialen Protestbewegungen in verschiedenen Ländern, in Frankreich zum Beispiel, in Schweden, in Spanien zum Beispiel. Gibt es da Parallelen?
Zwischen den verschiedenen europäischen und sogar auch europäischen Städten, ja, in der Tat, weil Städte in all diesen Erstweltländern massive räumliche, ökonomische, soziale Umstrukturierungen durchgemacht haben in den letzten 30 Jahren. Alle mit dem Ergebnis, die gesellschaftlich schwachen Gruppen, also migrantische Gruppen und arme Sozialtransferempfänger und so weiter, in die unattraktiven häufig entweder wie in Frankreich Banlieue, also außerstädtischen Gebieten, die schlechte Versorgung mit Infrastruktur, mit Dienstleistungen und so weiter erfahren, oder in eben innerstädtische, ghettoähnliche Bezirke, wie in England vor allem, erfahren haben. Und gegen diese Formen von sozialräumlicher Diskriminierung kam es ja in all diesen Ländern, beziehungsweise aus diesen in Anführungszeichen Problemvierteln heraus zu massiven Protesten.
Die auch gewaltbereit waren dann?
Die zu ihren Anfängen keineswegs gewaltbereit waren, sondern gewisse Missstände, die ich gerade kurz skizziert habe, versucht haben, an die Öffentlichkeit zu tragen. Fast in jedem Fall war der Auslöser Polizeigewalt gegen unbewaffnete Bewohner dieser Viertel. Und weil dazu nicht eine angemessene Resonanz, weder medial noch von Regierungsseite erfolgt ist, wurden diese Proteste dann häufig auch gewalttätig, also in der Form, dass Polizeiautos in Brand gesteckt wurden und so weiter, mit dem Effekt, dass dann die Medienvertreter angereist kamen und sagten und fragten, was denn hier los sei, und die Politik in vielen Fällen auch dann erst tätig geworden ist und die gravierenden Defizite mit verschiedenen Programmen angefangen hat zu adressieren.
An dieser Stelle möchte ich den Bogen zurückschlagen zum Anfang der Sendung. Da sprachen wir über die Situation in den USA. Jetzt sind wir bei Europa. Wo sehen Sie Parallelen und was sind vor allem auch die wichtigsten Unterschiede?
Die Parallelen, ich habe es ja schon angedeutet, mit der Umstrukturierung und Neoliberalisierung der Städte gilt in den USA und ganz Nordamerika durchaus ähnlich. Aber der große Unterschied besteht im Stellenwert der Hierarchie zwischen weißer Bevölkerung und ethnischen Minderheiten. Und wie zentral dieser kleine Unterschied ist, sieht man ja im Moment, wo die Proteste just dieses Thema ins Zentrum stellen und prompt eine Reaktion erfolgt, wie sie in den letzten 4 Jahren Trump-Regierung überhaupt da gab es ja viele große Proteste gegen, was weiß ich, seine Mauer und gegen seine Migrationspolitik. Aber nie wurden die Nationalgarde in die Städte geholt, wurde sogar nach dem Militär gerufen und gab es also dermaßen massive Eskalation des Protests wie jetzt, wo dieses Thema im Mittelpunkt der Forderungen steht.
Margit Meyer, Professorin für Politikwissenschaft am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien der FU Berlin. Herzlichen Dank. Wie kann man den Riss durch die Gesellschaft vermeiden? Wie kann man ihn verringern? Darüber wollten wir heute aus ganz verschiedenen Perspektiven nachdenken. Mein Name ist Uwe Berndt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.